Hallo, schön, dass ihr den Rheinpegel hört. Ich kümmere mich ja seit März bei der Rheinischen Post ausschließlich um Podcasts und ich wollte noch mal ein bisschen Werbung machen für unsere anderen Angebote. Zum Beispiel für den Aufwacher-Podcast. Den gibt's aktuell jeden Tag zweimal, einmal morgens und einmal nachmittags, ganz oft mit mir. Und wir sprechen darin immer mindestens über ein wichtiges Thema, was NRW oder sogar auch oft Düsseldorf betrifft. Und versuchen da einfach so ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Und dazu kriegt ihr dann einen Nachrichtenüberblick. Oder vielleicht habt ihr Lust, mal in unseren landespolitischen Podcast reinzuhören. Der heißt Ländersache. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal nach Rheinische Post Aufwacher oder Ländersache sucht. Die Podcasts findet ihr so wie den Rheinpegel in eurer Podcast-App oder bei Spotify, je nachdem, wo ihr ihn gerade hört. Und wenn ihr unser Podcast-Angebot unterstützen wollt, dann geht das auch ziemlich einfach. Nämlich indem ihr ein RP-Plus-Abo abschließt. Einfach ein paar Monate, um uns zu zeigen, dass euch dieser Podcast und unsere anderen Podcasts gefallen. Das geht unter rp-online.de/rheinpegel-angebot. Und jetzt geht's los mit der Episode für diese Woche.
Hi.
Hi und willkommen bei R&D. Danke für euren Besuch.
Hi, ja, schön, dass wir hier sind. Alles ganz neu.
Richtig.
Ja, komm, wollen wir mal die Terrasse abchecken? Ja, das machen wir mal. Wir kommen auch nochmal wieder zum Bestellen. Die Woche war verrückt.
Ja, die Woche war voller Kontroversen und voller Beschwerden aus allen möglichen Richtungen und sehr aufgeheizte Stimmung, muss man sagen.
Man ist irgendwie dann auch müde gestritten, ne?
Ich finde auch, also dieses Dauerbefeuer in den sozialen Medien irgendwie, also ich meine jetzt nicht gegen die RP, sondern zu diesem Polizeiansatz allgemein und natürlich auch gegen Journalisten und gegen die Polizei und gegen die Ausländer und so weiter, plus der Wahlkampf, wo auch irgendwie die Stimmung total angeheizt wird langsam. Ich bin auch total, gestern habe ich auch Handy weggelegt, irgendwie abends auch gedacht, mein Gott, mir reicht's auch
nicht. Ja, total. Ich finde auch dieses Gefühl so, du kannst es keinem mehr recht machen, weil egal was du machst, du trittst irgendjemandem arg auf die Zehen, das geht mir echt auf die Zeiger, das ist echt anstrengend. Du kannst auch am besten nicht ins Bett legen, gar nichts mehr machen.
Ja.
Aber das wollen die da oben.
So ist das. Ja, es ist schade. Und ich finde, es ist schade, weil ich auch merke, jetzt gerade bei dem Polizeieinsatz, aber da kommen wir gleich noch zu, es ist wahnsinnig schwer, irgendwie noch Differenzierung in Dinge reinzukriegen, die ich für eine Demokratie wichtig finde, um sich Vorfälle vernünftig anzugucken, wenn es irgendwie nur noch mit Schwarz und Weiß und so weiter zur Sache geht.
So ist das. Der Polizeieinsatz, eine Geschichte, die die meisten der Hörer wahrscheinlich irgendwie schon mitgekriegt haben werden. Wenn nicht, dann kriegt ihr das gleich mit. Es gab ein Video von einem Polizeieinsatz in der Altstadt vom vergangenen Wochenende, was immense Diskussionen hervorgerufen hat. Da ist zu sehen, wie ein Polizist einen Jugendlichen am Boden fixiert. Und die Frage ist jetzt, war das total angemessen und richtig so oder war das rassistische / Polizeigewalt? Und wir schauen uns einfach nochmal diese Debatte an, wie die eigentlich abgelaufen ist und versuchen mal vorsichtig erste Schlüsse zu ziehen.
Dann reden wir natürlich ein bisschen über die Kommunalwahl. Es sind ja nur noch ungefähr 3 Wochen. Am 13. September wird gewählt und wir befassen uns heute mal damit, wer eigentlich noch alles Oberbürgermeister werden will, neben den Personen, die immer in den Medien sind, weil sie für die großen Parteien antreten.
Und wer überhaupt keine Lust mehr hat auf diese ganzen Sachen, sondern mal lieber ins Theater und in die Oper gehen will, der kann das tun. Aber es ist jetzt alles ein bisschen anders und Arne weiß wie.
Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Burgerladen sitzt Helene Pawlitzki.
Ihr hört Folge 116 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,48 Meter.
Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Wenn ihr uns was sagen wollt zu dieser Folge oder irgendeinem Düsseldorf-Thema, was wir dringend mal beackern sollten, oder vielleicht wollt ihr uns auch mal auf einen Burger einladen oder auf was anderes, dann schreibt uns zum Beispiel eine Mail an rheinpegel@rheinische-post.de.
Oder ihr sprecht uns auf unseren Anrufbeantworter. Der ist erreichbar unter der Telefonnummer Düsseldorf. 976-34164.
Das ist süß, dass du Düsseldorf sagst als Vorwahl. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben unter Düsseldorf, nein, unter 0171 90 38 099. Da könnt ihr auch eine Sprachnachricht hinschicken. Ihr könnt uns natürlich auch eine Sprachnachricht per Mail schicken, wenn ihr wollt. Und Arne, ich habe mir überlegt, wenn ich mir eine Sache mal wünschen dürfte jetzt fürs Wochenende, dann würde ich mir wünschen, dass die Leute, die uns hören und auf Twitter sind, uns mal auf Twitter empfehlen.
Würde mich auch total freuen. Was Positives auf Twitter.
Ja, weil es leider sehr viel Negatives auf Twitter gab. Insbesondere gab es sehr viel Negatives auf Twitter zu diesem Hashtag Polizeigewalt und diesem Video, was gelauncht wurde. Und ich würde mal sagen, wir versuchen erstmal so ein bisschen die Fakten aufzudröseln, oder?
Sehr gerne.
Soll ich starten?
Bitte.
Also, am Samstag um 19.30 Uhr ist die Polizei in die Altstadt gerufen worden, in die Neustraße, weil es dort offenbar irgendeine Sorte Auseinandersetzung gab. Welche Auseinandersetzung das ganz genau war, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Darstellungen. Die Polizei sagt, dass da ein Streit zwischen 10 Menschen war und sie wurde dazu gerufen, um diesen Streit zu beenden. Und dann kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 15-jährigen Düsseldorfer, der nicht in diesen ursprünglichen Streit verwickelt war. Und der wurde dann in Gewahrsam genommen. Und das Video zeigt jetzt, wie ein Polizist oder mehrere Polizisten ihn am Boden fixieren. Und einer dieser Polizisten kniet dabei mehr oder weniger auf seinem Oberkörper. Strittig ist nun, kniet er mit seinem Bein auf seinem Kopf und seinen Schultern, was okay wäre nach Polizeibuch offenbar, oder kniet er tatsächlich auf seinem Hals? Denn da klingeln bei uns natürlich alle Alarmglocken.
Ich glaube, dieser ganze Vorfall wäre normalerweise unter normales Altstadtgeschehen irgendwie vielleicht im Polizeibericht oder der Zusammenfassung irgendwo aufgetaucht. Dann aber erschien ein Twitter-Video, und zwar Sonntag ist das erst gepostet worden, meine ich, ne?
Es ist auch gar nicht auf Twitter gepostet worden ursprünglich, sondern es war ursprünglich ein Snapchat-Video, das dann seinen Weg über Instagram, die Seite Düssel-Memes, wo alle möglichen Sachen, die lustig oder nicht lustig sind, aus Düsseldorf zusammengefasst werden. Sein Weg fand wiederum zu Twitter. Und bei Twitter ging dann der Shitstorm los. Und das war ziemlich genau Sonntag, ja.
Okay, schön, dass du dich auskennst mit diesen ganzen sozialen Netzwerken für junge Leute. Ich habe es nur bis zu Twitter geschafft. Da jedenfalls schlug mir dieses...
Ich habe es auch nur bis zu Twitter geschafft. Und dann hat mir jemand auf Twitter erklärt, wo das Video herkommt und woran man das erkennt.
Also es war bei mir sogar noch... Ich hatte Sonntag frei. Es war sogar so, dass ich noch älter bin. Auf Facebook habe ich irgendwann sonntagsabends die Stellungnahme der Polizei gesehen. Denn also... Sonntag kochten die Wogen in sozialen Medien hoch, wie sie eben ständig hochkochen, aber weil dieses Video schon sehr drastisch war. Man sieht eben diesen Polizist mit dem Knie irgendwo, das ist für dem Video eben nicht so klar erkennbar, zwischen Kopf und Hals dieses Beschuldigten. Wir müssen gleich nochmal erklären, warum das einen gewaltigen Unterschied macht. Und natürlich denkt man bei diesen Bildern sofort an George Floyd, an diesen Mann, der in den USA kürzlich von Polizisten ermordet wurde, weil ein Polizist eben auf seinem Hals für mehrere Minuten kniete und obwohl der Mann sagte, er bekomme keine Luft mehr, dort nicht mehr runtergegangen ist. So, und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum dieses Bild sich einfach so oder diese Bilder sich einfach so wahnsinnig verbreiteten.
Es war, glaube ich, nicht nur das Bild, es war auch der Ton. Wir können das jetzt mal einspielen.
Mach mal dein Knie runter!
Oh mein Gott!
Mach mal dein Knie runter, Ulla!
Hallo! Mach doch Fuß im Kopf!
Ey, Fuß im Kopf! Ulla, das ist nicht lustig! Ey, das ist nicht lustig!
Das haben die meisten wahrscheinlich schon irgendwann mal gehört, aber was ich auch krass an diesem Video finde, immer, und das ist bei diesen ganzen Videos ja oft so, dass die Rumstehenden ja auch immer rufen, geh runter da, lass das. Und dieser Eindruck, ob der jetzt stimmt oder nicht, dass die Polizei darauf jetzt erstmal nicht reagiert, die sind ja auch, muss man auch durchaus sagen, irgendwie gerade beschäftigt, der ist für mich immer noch sehr, sehr emotional und intensiviert dieses Erlebnis noch. Also wenn das ein stummes Video gewesen wäre oder mit Musik im Hintergrund, glaube ich, wäre das vielleicht gar nicht so krass gewesen.
Ja, und auch das ist bei dem George Floyd-Video im Original ja auch so. Mit George Floyd-Video hörst du ja auch die Passanten, die sagen, gehen Sie da runter. Ne?
Ja, und du hörst ihn, wie er sagt, I can't breathe. Also ja. Also insgesamt ein Video, was mit enormer Emotionalität aufgenommen wurde und ja.
So, und dann äußerte sich am Abend die Polizei und sagte so sinngemäß, wir nehmen das sehr ernst und wir werden das jetzt aufklären. Und dann war, glaube ich, auch schon klar, die Düsseldorfer Polizei, weil der Beamte zur Düsseldorfer Polizei gehört, hat das dann direkt weitergegeben an die Polizeidienststelle in Duisburg, Polizei Duisburg. Das ist üblich in solchen Fällen, dass man es in Nachbarstädte gibt, aus Neutralitätsgründen. Und dann gab es eben eine Reihe von offiziellen Stimmen, die das auch eine Aufklärung forderten. Unter anderem übrigens auch der Innenminister Herbert Reul von der CDU sagte ja auch, glaube ich, er sei erschrocken bei diesem Video, stellte sich dann aber insofern erstmal hinter die Polizei, dass er sagte, das muss erstmal in Ruhe aufgeklärt werden.
Jetzt muss man noch ganz kurz erzählen, was die Polizei sagt, wie diese Geschichte an dem Samstagabend zu Ende geht. Die sagt, der junge Mann ist mit auf die Wache genommen worden, in Mitte und dann seinen Eltern übergeben worden. Und sagt auch, die haben ihn abgeholt, alles gut, wir haben ihn übergeben, damit war für uns der Fall erledigt. Jetzt hast du schon gesagt, die Duisburger Polizei ermittelt. Es gibt auch ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten wegen Körperverletzung im Amt. Das wurde dann später bekannt. Und es gibt auch Anzeigen gegen den Jugendlichen von der Polizei wegen Widerstandsbeleidigung und tätlichen Angriffs.
Die übrigens interessanterweise, habe ich herausgefunden, in Düsseldorf behandelt werden. Also wenn die Polizei selber eine Anzeige erstattet wegen zum Beispiel Widerstand jetzt gegen die Staatsgewalt, wird das dann auch ermittelt von der Düsseldorfer Polizei. Das müssen die nicht abgeben. Also wenn gegen die Beamten ermittelt wird, das müssen die dann abgeben.
Ja, okay, macht irgendwie Sinn. Jetzt gibt es ja im Wesentlichen, also es gibt eine Reihe von Streitpunkten. Ein Streitpunkt ist interessanterweise so ein bisschen ein Nebenschauplatz. Die Polizei hat jetzt später nochmal gesagt, dieser Junge, der ist nochmal aufgetaucht. Zweimal. Und zwar, nachdem wir ihn seinen Eltern übergeben haben, haben wir ihn eine Viertelstunde später wieder in der Altstadt gesehen. Wer den da gesehen hat genau, wie die den erkannt haben und so, das wurde nicht so richtig korportiert. Und am nächsten Tag waren wir bei einem Einsatz in Hassels, da gab es auch eine Streitigkeit, da hatte der nichts mit zu tun, aber da lief der auch rum. Und zwar hatte der kein Hemd an. Der hatte nackten Oberkörper, war offenbar ein warmer Tag. Und da konnten wir sehr schön sehen, dass der unverletzt war. Und wir wissen, dass der das war, weil der zu uns gekommen ist und gesagt hat, hallo, ich bin der, den ihr da neulich auf die Matte gelegt habt, gestern. Ich bin das übrigens. Und das haben sie in ihren Bericht geschrieben. Also es schien ihnen dann doch so signifikant, dass sie es in ihren Bericht zu diesem Einsatz geschrieben haben. Und der Streitpunkt ist jetzt, die Polizei sagt also, er ist unverletzt gewesen nach diesem Einsatz. Wir konnten nicht erkennen, dass ihm irgendwie schlecht ging. Die Familie sagt, wir waren am nächsten Tag mit dem Jungen beim Arzt und der hat Prellungen attestiert.
Na, die Familie sagt sogar, der war eine Nacht im Krankenhaus wegen Verdachts auf Schädel-Hirn-Trauma, was sich nicht bestätigt hat. Habe aber Verletzungen Gesicht, Becken und noch, also leichte Prellung, ich weiß nicht, noch irgendeine Stelle, aber wir reden vom Bereich Prellung. Auf jeden Fall ist unstrittig, dass dieser junge Mann nicht schwer verletzt wurde. Ne? Wenn wir nochmal zurückgehen auf den Fall George Floyd und es behauptet auch niemand, soweit ich das sehe, dass der irgendwie sichtbare Folgen von Gewalteinwirkungen am Hals gehabt habe. Das ist ja eine entscheidende Stelle für die Frage, ob ihm da jetzt die Luft abgedrückt wurde durch das Knie des Beamten.
So ist das. Es gab auch Posts von dem jungen Mann am nächsten Tag in sozialen Netzwerken. Also der war auf jeden Fall, lief durch die Gegend und machte jetzt keinen Eindruck, dass er wahnsinnig verletzt sei.
Okay, und der zweite Streitpunkt, und das ist ja eigentlich die alles entscheidende Frage bei der ganzen Sache, ist die, wie angemessen und zulässig war nun dieser Polizeieinsatz. Der Anwalt des Polizisten ist da massiv nach vorne geprescht und sagte, der hat genau das getan, was man in der Ausbildung lernt. Ich glaube, das war am Dienstagvormittag, hat er das gesagt. Also das war schon so die eine Extremposition. Die andere Extremposition ist eben die, er hat sich falsch verhalten, dadurch diesem Jungen Verletzungen zugefügt oder zumindest die Gefahr von schweren Verletzungen zugefügt. Ich glaube, da ist zumindest der aktuelle Ermittlungsstand, die Ermittlungen laufen noch, aber es gibt offensichtlich ein zweites Video, das ist nicht öffentlich sichtbar, das hat aber die Polizei, wo offensichtlich deutlich wird, dass das Knie auf dem Kopf lag und nicht auf dem Hals. Das hat der Innenminister Herbert Reul am Donnerstag bei einer Aktuellen Stunde im Landtag zu dem Thema gesagt. Und wie wir diese Woche also auch dann in diesem Zusammenhang gelernt haben, ist es so, dass die Polizei das darf. Also die Polizei hat eine Einsatzordnung, die ist nicht öffentlich. Da sagt die Polizei, wenn jeder sehen könnte, was wir machen und welche Griffe wir anwenden, dann können wir uns das auch schenken. Deswegen muss man das ziemlich erfragen und recherchieren. Offensichtlich ist es so, man darf bei einer Festnahme als Polizeibeamter das Knie auf den Kopf legen, weil da man davon ausgeht, dass der Schädel hart genug ist, um das auszuhalten und weil das eben auch zum Beispiel zur Eigensicherung gut sein kann, wenn zum Beispiel Leute, die festgenommen werden, möglicherweise zubeißen oder Kopfstoß versetzen, kann das sein, um die richtig zu fixieren, bis man die fest hat, dass das zulässig ist. Hals hingegen eben ist Tabuzone, weil man eben sagt, einerseits kann man da die Atemwege zudrücken, das andere ist eben auch, dass man sehr schnell Frakturen an der Halswirbelsäule da auslöst, also schlimmstenfalls Brüche der Halswirbelsäule auslöst, deswegen da hat das Knie nichts zu suchen. So, und da gibt es jetzt wohl ein Video, das ist eben den Ermittlern bekannt, wo man wohl aus einer besseren Perspektive den Vorfall sieht und sieht, dieser Polizeibeamte hat das offensichtlich so gemacht, wie er das darf und soll.
In dem Moment, wo das bekannt und klar wurde, ne, also wo das immer wieder auftauchte, diese Information, dass sie das dürfen mit dem Kopf, aber nicht auf dem Hals, da weiß ich noch, da haben mehrere Leute mir gegenüber gesagt, wow, echt, das dürfen die. Und ich finde, das ist nochmal ein interessanter Punkt bei dieser ganzen Geschichte. Das eine ist, dass die Polizei nicht öffentlich macht, was sie so in ihrem Polizeihandbuch stehen hat. Das andere ist, dass diese gesellschaftliche Wahrnehmung dessen, was so angemessen und okay ist an, wie soll ich sagen, ich meine, letztendlich ist es ja Gewaltausübung, körperliche Gewaltausübung, dann doch vielleicht eine andere ist, als was im normalen Polizeialltag passiert. Denn das ist ja klar, das kann man sich ja auch vorstellen. Es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich sehr gewalttätig gegenüber der Polizei auftreten. Ob das dieser Jugendliche jetzt war oder nicht, das wissen wir ja tatsächlich nicht. Da gibt es ja unterschiedliche Darstellungen zu. Aber wenn jemand wirklich da massiv mit Gewalt auftritt, muss man natürlich auch mit einer entsprechenden Gegengewalt reagieren. Und ich glaube, das fand ich nochmal spannend, dass das vielleicht auch mal eine interessante Debatte wäre, dass wir da vielleicht ja auch als Gesellschaft so ein bisschen einen Tunnelblick haben. Und da haben wir eine schöne, dicke, so rosa Sonnenbrille auf, ne? Und wünschen uns alle, dass die Polizisten immer lieb sind. Aber natürlich müssen die auch manchmal hart durchgreifen. Das ist leider so.
Genau das habe ich die Woche auch ein paar Mal gedacht. Das ist einfach so, soziale Medien also in den sozialen Medien kommt ein ganz kurzer Clip, wo du den Kontext nicht siehst und denkst erstmal, mein Gott, geht dieser Polizist mit dem um? Aber natürlich auf einer abstrakten Ebene, natürlich darf die Polizei gewalttätig sein, das muss sie sogar, ne? Als Staatsgewalt und wir alle wundern uns nicht, wenn im Krimi in Notwehr der Kommissar die Knarre zieht und einen umschießt, was die stärkste Form von Gewalt wäre. Und natürlich muss die Polizei in Festnahmen, hat die das Recht, auch angemessener Form Gewalt auszuüben. Übrigens auch ganz wichtiges Thema dabei ist eben auch diese Eigensicherung. Also vieles erklärt sich auch dadurch, wenn man sagt, mein Gott, die muss man doch nicht so hart anfassen, dass einem Polizisten, wenn man mit ihnen mal vertraulich redet, natürlich auch erzählen, was denen alles passiert, von Anspucken, Beißen und so weiter. Und daher gibt es eben auch diese Griffe und die sind teilweise nicht nett und führen sicherlich auch zu blauen Flecken. Aber natürlich sind die bis zu einem bestimmten Grad nicht nur zulässig, sondern auch für die polizeiliche Arbeit unverzichtbar. Völlig logisch.
Du hast jetzt, finde ich, sehr, sehr gut diesen Streitpunkt zusammengefasst, nämlich die Frage, war das jetzt angemessene Gewaltausübung in Anführungsstrichen oder nicht angemessen? War das zu krass? Was dann noch da reinkommt, glaube ich, und was wir jetzt sehen, wo die Debatte so ein bisschen auf der einen Seite hingeht, ist natürlich diese Vermischung mit der Frage nach Rassismus. Wir hatten ja, nachdem George Floyd starb in den USA, schon sogar in Düsseldorf große Demonstrationen, wo es um Polizeigewalt und vor allen Dingen aber Rassismus eigentlich ging. Und da mischt sich ja einiges, ne? An dieser Stelle muss man natürlich ganz klar sagen, wir haben aus diesem Video und auch aus der Schilderung, soweit wir wissen, keinerlei Anlass zu glauben, dass dieser Polizist mit diesem Jugendlichen anders umgegangen ist, weil er ihn für zum Beispiel jemand mit Migrationshintergrund gehalten hat. Aber trotzdem glaube ich, und das haben wir ja auch erfahren im Interview, worüber wir gleich vielleicht nochmal sprechen können, gibt es in der Community der Menschen mit Migrationshintergrund, jetzt spezifisch zum Beispiel der Menschen mit marokkanischem Hintergrund, weil der Junge ja marokkanische Eltern hat, dann doch das Gefühl, dass das eine Rolle spielen könnte. Und ich glaube, deswegen werden wir da auch nochmal in Düsseldorf drüber diskutieren.
Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass, also einerseits gibt es die amerikanische Debatte, die ein bisschen zu uns zumindest gefühlt drüber schwappt, obwohl da ja wirklich die gesamte Polizei anders strukturiert ist und das echt auch wirklich andere Gewaltprobleme sind, als wir sie in Deutschland haben, in den USA. Es gibt aber zwei spezifisch deutsche Themen. Das eine ist diese Sorge vor Unterwanderung von rechts bei der Polizei. Es gab ja kürzlich eine Spiegeltitelgeschichte, wo es um diese anonymen Schreiben NSU 2.0 geht, die aus Polizeikreisen stammen sollen, wo der Spiegel da zum Beispiel einen Riesenbogen geschlagen hat, zu sagen, wir wissen nicht, wie rechts ist die Polizei wirklich. Das ist ja schon auch ein Thema, was gerade öffentlich diskutiert wurde. Und das Zweite ist eben in der Tat das, was bei unserem Gespräch mit Sami Shashira da auch deutlich wurde, dass es großes Misstrauen gibt von bestimmten Migrantengruppen gegen die Polizei. Und die fühlen sich da offensichtlich auch durch diesen Vorfall bestätigt.
Sami Shashira, den müssen wir jetzt mal eben vorstellen.
Ja, Sami Shashira ist ein Sozialarbeiter und ist ein relativ bekannt, selber in Marokko geboren, lebt seit mehr als 30 Jahren in Düsseldorf, arbeitet hauptberuflich, glaube ich, an einer Uni und ist aber ein aktiver Fürsprecher, auch Fürsprecher für diese marokkanische Community kann man jetzt nicht sagen, aber ist da aktiv auch als Vertrauensperson und ein gern gesehener Gast bei diversen Veranstaltungen. Er war zum Beispiel auch bei diesem Öffentlichkeitsdialog vom FDP-Familienminister Joachim Stamm nach den Vorfällen im Rheinbad. Da habe ich ihn zum Beispiel auf der Bühne auch gesehen und wird immer gerne mal dazu gezogen, wenn es eben um Probleme mit jugendlichem Migrationshintergrund geht, weil er da tief drin steckt. Und er ist momentan auch noch erstmals Kandidat für den Stadtrat, für die Grünen gerade. Das muss man kurz vor der Wahl auch mal deutlich dazu sagen.
Und nun war es so, dass er auf Facebook öffentlich gemacht hat, dass er von der Familie des Jungen am Montag eingeladen wurde zu einem Gespräch. Und da ist er dann hingefahren und hat hinterher eben darüber gepostet. Und wir hatten ja keinerlei Zugang zu dem Jugendlichen, wir haben ihn zwar nach einem Interview gefragt, aber das hat er abgelehnt. Die Familie wollte sich nicht öffentlich äußern. Und deswegen haben wir eben Sami Shashira gebeten, ob er uns erzählen kann, was die Seite des Jungen ist. Und das haben wir dann getan im Aufwacher-Podcast, kann man sich das anhören. Und das ist so ein bisschen die Quelle für uns, ne? was so den Jugendlichen angeht eigentlich.
Ja, da haben wir auch einiges Neues erfahren. Es war das erste Mal überhaupt, dass bekannt wurde, dass dieser Jugendliche noch da im Krankenhaus war und über diese Verletzung gesprochen wurde. Er hat uns was erzählt, wie das ankommt in dieser ganzen Community. Das fand ich schon auch einen interessanten und wichtigen Aspekt. Und er hat übrigens auch deutlich gesagt, dass er Also er hat deutlich gesagt, dass er eigentlich nicht an einen rassistischen Hintergrund glaubt und dass er auch insgesamt aus seiner Sicht die deutsche Polizei vielleicht da ein Imageproblem hat, aber keinen Grund hat zu vermuten, dass es da strukturell rassistische Probleme gibt. Andererseits hat er auch gesagt, man muss sich dem offen stellen und befürwortet eben auch eine genaue Untersuchung zum Thema Rassismus und Polizei. Ich fand das eigentlich von den Sachen, die er gesagt hat, relativ differenziert.
Ja, und was mir, glaube ich, nochmal wichtig ist, weil da habe ich im Netz sehr, sehr viel Kritik zugelesen und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen falsch rübergekommen. Wir haben den nicht interviewt als Politiker, wir haben ihn auch nicht interviewt direkt als Sozialarbeiter, wir haben ihn in erster Linie interviewt als jemanden, der da war und mit diesem Jungen gesprochen hat und der einen Einblick dann hat in etwas, wo wir einfach keinen Zugang hatten. Und ein Interview ist halt nicht so, wie wir beide jetzt sprechen, ne? Wir beide sprechen als Reporter und haben eine bestimmte Haltung zu den Informationen, sondern klar ist auch, Sami Shashira hat auch eine eigene Haltung, hat eine eigene Agenda möglicherweise so und wir fragen ihn und er antwortet. Und der Hörer muss sich da sein Bild machen, was er davon hält, ob er das für vertrauenswürdig hält, ob er die Einschätzungen teilt und so weiter und so fort.
Ja, in der Tat. Ich habe an dem Dienstag mit super vielen Leuten geredet, von dem Anwalt des Polizisten bis hin zu Sami Shashira, den wir dann auch noch als, das Interview haben wir auch noch als Podcast veröffentlicht. Das war autorisiert und ist seine Haltung, ganz klar. Also es war nicht unsere und meine Haltung. Das ist bei einem Interview auch wichtig, immer dazu zu sagen. Aber es war auch ein Zugang zum Thema, der total neu war an dem Tag, weswegen ich auch sehr, sehr interessiert daran war, dieses Interview zu machen, weil wir aus dem Umfeld des Jungen noch überhaupt nichts wussten. Und ich fand, das hat einige Puzzlestücke, sagen wir nochmal, dazugefügt in der Tat.
Ja. Ganz kurz würde ich ganz gerne nochmal auf die Geschichte der Kommunikation in dieser Angelegenheit gucken. Also wer hat was wann gesagt? Und das ist wirklich, wirklich spannend. Wir haben das Video im Netz, das am Sonntag wirklich hochkocht. Wir haben dann abends die Polizeipressemitteilung. Klar, die Polizei wird darauf angesprochen und äußert sich dann schließlich und endlich auch. Dann haben wir am Montag eine Reaktion von Innenminister Herbert Reul, der sagt, ich habe mir die Bilder angeguckt, ich finde es erschreckend, aber das muss erstmal ermittelt werden. Dann äußert sich am Dienstagvormittag der Anwalt. Und das ist so für mich der erste Punkt, wo so ein bisschen die Schlacht um die Deutungshoheit eigentlich beginnt. Ne? Die Polizei hat schon vorgelegt natürlich, weil sie einfach ihre Version der Ereignisse schildert, was vollkommen richtig ist. Und dann kommt aber der Anwalt des Polizisten, der sagt, es war ein vorbildlicher Einsatz, genauso muss man das machen, der hat sich überhaupt nicht zu Schulden kommen lassen. Und am gleichen Tag haben wir das Interview mit Sami Shashira, bei dem wir eben so ein bisschen versucht haben, die Seite des Jugendlichen nochmal zu ermitteln. Wobei man sagen muss, das, was da wirklich aus Sicht des Jugendlichen passiert ist, wie das abgelaufen ist, das wird nicht öffentlich kommuniziert. Das darf auch Sami Shashira den Medien nicht erzählen, hat er gesagt.
Genau, und dann ab Mittwoch dreht sich diese ganze Debatte ganz massiv in Richtung dieses Jugendlichen. Da wird unheimlich viel aus offensichtlich Ermittlungskreisen durchgestochen. Wir haben die Strafakte des Jungen, ist veröffentlicht worden. Es werden diese Details aus dem Polizeibericht veröffentlicht, also zum Beispiel, dass er da am Sonntag noch angetroffen wurde in Hassels. Und es zeichnet sich öffentlich plötzlich das Bild eines Jugendlichen, der in der Tat eine ganz schöne Menge auf dem Körper zu haben scheint. Es läuft eine Anklage wegen Körperverletzung gegen ihn. Er ist mehrfach Polizei bekannt. Und eben, es wird dieses Bild erzeugt, auch durch das, was der Minister dann auch sagt. Das ist ja dann schon sehr offiziell, was da gesagt wird, dass er da eben auch einen Tag danach und da sogar noch am selben Abend in der Altstadt unterwegs war. Das Bild so eines Jugendlichen, der jetzt auch nicht besonders beeindruckt gewesen zu sein scheint, geschweige denn schwer verletzt.
Ja, interessant fand ich an dieser Geschichte noch, dass da dann eben so am Mittwoch, was da so kolportiert wurde, das wurde, wie du sagst, durchgestochen. Das bedeutet, die Informationen wurden den Medien kommuniziert an verschiedener Stelle, in verschiedenem Umfang. Aber es war halt nie eine Quelle, also es war nie eine offizielle Kommunikation der Polizei. Es war jetzt nie eine Pressemitteilung oder so, sondern es waren schon Ermittlerkreise, wie man so schön sagt. Das heißt, teilweise Staatsanwaltschaft, teilweise Polizei. Aber es war nie so, dass man jetzt sagen konnte, und der Polizist sagt das oder die und die Stelle kommuniziert das öffentlich.
Ja, Donnerstag gab es dann vieles offiziell auch vom Minister. Also das muss man sagen, das ist ja dann sehr, der Innenminister ist ja so die höchste Dienstherr jetzt für die Polizei, ist ja eine Landesbehörde. Und dann, der hat vieles sehr offiziell dann auch nochmal gesagt, auch von den Details jetzt über den Jungen. Das Interessante dabei ist nur, man muss ein bisschen aufpassen, auch weil das auch heftige Reaktionen gegen diesen Jungen jetzt bei den sozialen Medien, Jugendlichen bei den sozialen Medien hervorgerufen hat. Man muss halt so zwei Sachen trennen. Also dieser Jugendliche hat offensichtlich nicht den besten Neumund, in der Tat. Und das ist vielleicht auch zur Bewertung, oder es ist zur Bewertung dieser ganzen Ereignisse schon wichtig. Wir wissen immer noch nicht genau, was zu diesem Einsatz geführt hat, aber sagen wir mal, alles, was wir über den Jugendlichen wissen, legt den Verdacht nahe, dass da auch vorher was passiert ist. So, es war jetzt nicht so, dass da jemand das erste Mal überhaupt mit der Polizei in Kontakt gekommen ist. Garantiert nicht. Trotzdem ist das Entscheidende an der an der Frage. Und die Polizeigewalt ist ja nicht, was derjenige, der festgenommen wird, vorher getan hat. George Floyd hatte ja auch, gegen den lief ja auch ein Verdacht auf. Ich glaube, der soll mit Falschgeld gezahlt haben, wenn ich mich recht erinnere. Möglicherweise hat er das auch getan. Das Entscheidende war ja die Frage der Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit dieses Polizeieinsatzes. Und ich finde, das muss man schon auch in der Bewertung nochmal trennen. Sonst kommt man sehr stark auf so eine Debatte, die viele jetzt bei Facebook da führen wollen, zu sagen, hatte der das verdient?
Also klassischer Whataboutism eigentlich, ne? Also der eine macht was kritisiert wird und die Gegenseite sagt, ja, aber der andere hat doch auch das und das. Und dann sind wir schnell in so einer Spirale von, es schaukelt sich so hoch, wer war jetzt schlimmer, wer hat es mehr verdient und so. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ich finde es total wichtig, darüber zu reden, was wollen wir eigentlich, dass unsere Polizei tut? So, weil ich finde, das Verhältnis der Gesellschaft zur Polizei sollte auch so eins sein. Das ist unsere Polizei, die gehört zu uns. Der gegenüber haben wir Vertrauen und auch eine gewisse Loyalität. So, wir verteidigen die auch, wenn die angegriffen wird. Aber gleichzeitig erwarte ich halt auch, dass das, was die macht und was die machen darf, was mit meinen Werten zu tun hat. Ne? Ich will nicht, dass das komplett davon entkoppelt ist, auch wenn die in andere Situationen kommt, als ich sie Gott sei Dank jeden Tag erleben muss. Gewalttätige Situationen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch wichtig, dass man einfach so ein Verhältnis zu der Situation entwickelt, das realistisch ist. Ne? Also ich habe es schon mal gesagt im Podcast, ich sage es normal. Ich finde, Einsätze in der Altstadt, das wissen wir alle, das ist nicht so spaßig so. Samstags nachts in der Altstadt für die Polizei, das ist Stress, das ist anstrengend, das kann auch übel ins Auge gehen. Und ich glaube, die Anspannung, mit der man in so eine Situation reingeht, ist dann einfach schon mal eine ganz andere. Und das, finde ich, muss man so ein bisschen einpreisen. Es gibt ja auch bei Gerichtsverhandlungen gibt es ja auch mildernde Umstände. Und ich finde, man kann schon der Meinung sein, dass das ein Fehlverhalten des Polizisten war, unabhängig jetzt, also ein moralisches Fehlverhalten, vielleicht kein juristisches, aber ein moralisches. Und da muss man trotzdem, finde ich, ein bisschen einpreisen, in was für eine Situation ist der. Die ist bestimmt nicht lustig. So, und trotzdem kann man ja der Meinung sein, nee, so wollen wir aber nicht, dass die Polizei mit Leuten umgeht nach Möglichkeit, wenn sich verhindern lässt. So.
Ja, sehe ich auch so. Das finde ich ganz, ganz wichtig zu trennen. Das andere, was ich schon als Learning der Woche nochmal habe, ich finde es krass, dass es danach ja noch weitere Fälle angeblicher Polizeigewalt aus anderen Städten gab. So ein Video aus Hamburg mit so einem E-Scooter-Fahrer kursiert ja zum Beispiel sehr stark. In Frankfurt ist ein Video aufgetaucht, in deren Folge 3 Polizisten auch entlassen worden sind, weil sie da, oder zumindest jetzt vorübergehend suspendiert, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie weit der Stand da ist. Aber da gab es jedenfalls auch einen Vorfall. Das ist natürlich echt auch ein neues Phänomen, dass mit diesen Handyvideos einerseits Fehlverhalten der Polizei publik gemacht wird im besten Sinne, andererseits aber auch Stimmung gemacht wird. Dieses Altstadt-Video, was in Düsseldorf das Ganze ausgelöst hat, ist ja ein sehr kurzes Video, möglicherweise auch zurechtgeschnitten, was kontextlos da veröffentlicht wird, wo du auch nicht weißt, welchen Leumann hat jetzt der Mensch, der das veröffentlicht. Ist das jetzt ein Kämpfer für eine solidarische Gesellschaft oder ist das ein Kumpel von denen, die da auf die Nase gekriegt haben, vielleicht zurecht von der Polizei? Und ich finde, das ist wieder ein zum x-ten Mal auch in diesem Podcast, finde ich, kommen wir da immer wieder drauf, ein Thema, was lernen wir über den Umgang mit sozialen Medien, auch als Journalisten, wie ernst ist sowas zu nehmen und muss man da manchmal mehr tief durchatmen, als unsere Gesellschaft das tut, weil wir vielleicht auch noch neu mit diesem Phänomen so umgehen.
Total. Von den 50, 60, ich habe sie nicht gezählt, Kommentaren, die ich jetzt spezifisch zu meiner und deiner Arbeit im Podcast mit diesem Thema gekriegt habe, war einer dabei, ein Typ auf Twitter, der wirklich Interesse offenbar an einem Dialog mit mir hatte und bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, mit dem macht es auch Sinn, Argumente auszutauschen, ohne eine Hoffnung zu haben, dass man sich am Ende wirklich auf einem grünen Zweig dann wiederfindet sozusagen. Aber das war der Einzige, bei dem ich das Gefühl hatte, okay, der hat wirklich Bock auf eine Debatte und will nicht nur seinen sehr, wie soll ich sagen, und auf beiden Seiten sehe ich das, sehr festgefahrenen Eindruck von der Welt irgendwie verhärten.
Ja, und das andere, was ich bei Social Media mir auch wirklich zunehmend auf den Keks geht, ist, dass diese Debatten noch immer ad hominem geführt werden, auf die Person. Es ist auch keiner, der sagte,
ich finde. Ad hominem, Arne, ui.
Kürzlich im Rhetorik gelesen. Nein, aber ich habe es kürzlich bei Twitter, hat es einer gut analysiert. Das ist in dem Fall ja auch so. Es schreibt ja auch keiner, ich finde das Argument hier oder diese Information hier doof, sondern alle, aha, der ist Grünen-Politiker und will in den Stadtrat gewählt werden und will Wahlkampf machen, wo ich wirklich glaube, dass. Halte ich jetzt für den Fall wirklich für Quatsch, ehrlich gesagt.
Oder man sieht Ihrem Reporter ja deutlich an, dass er selber Migrationshintergrund hat, ne, Arne?
Ja, Wuppertal zählt jetzt auch schon als Migrationshintergrund.
Ja, klar, das ist doch.
Das fand ich, den Kommentar fand ich auch herrlich, dass ich jetzt auch als Marokkaner neuerdings durchgehe. Aber nein, aber es wird immer so super krass auf die Person gezielt und sehr wenig, und das verbietet ja schon, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Es geht jetzt nicht um die Frage, ob der von uns, aber ich finde insgesamt dieses Gift in diesen öffentlichen Debatten immer auch, natürlich auch wenn Migranten ins Spiel kommen, sowieso in sozialen Medien, ist furchtbar, furchtbar, furchtbar anstrengend und furchtbar wenig konstruktiv, wenn wir eine funktionierende Gesellschaft sein wollen, um nochmal den großen Bogen zu schlagen.
Und das ist doch die große weite Welt der Philosophie. Ja, bringt uns überhaupt nicht weiter, sehe ich auch so. So, sollen wir jetzt mal was anderes? Bitte. Ich habe jetzt eine schöne, kleine Botschaft in eigener Sache für euch, die euch auf ganz andere Gedanken bringen will.
Hey, wir sind Marie und Maren, die Köpfe hinter den Rhein-Stories unserer nachhaltigen Bulli-Reise durch die Region.
Wir sind gerade beim ersten Massi im Kreis Mettmann, dem Autofriedhof. Der Rainer ist frisch gepackt und wir machen heute mal so einen richtigen Roadtrip.
Das hier ist das Gradierwerk in Xanten und wir merken schon, es schmeckt so ein bisschen salzig. Mhm.
8 Wochen lang berichten wir auf Instagram @rheinischepost über Nachhaltigkeit und das rheinische Lebensgefühl. Genau, und sind dafür mit unserem Elektrobulli, dem Rainer, unterwegs. Die Rhein-Stories gibt's aber nicht nur auf Instagram, sondern auch zum Hören. Jeden Sonntag werfen wir im Rhein-Stories-Podcast einen Blick hinter die Kulissen der jeweiligen Woche. Also, hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch.
Und die Rhein-Stories, Arne, ich weiß nicht, ob du das schon auf Instagram verfolgt hast oder in dem Podcast, aber es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Projekt, weil man nämlich einfach mal als Düsseldorfer auch drumrum guckt, was noch so gibt, zum Beispiel im Kreis Mettmann, im Bergischen Land und so, was es da alles für krasse, witzige Sachen gibt, die man sich angucken kann. Das ist wirklich, wirklich toll. Das machen die echt richtig gut. Und kleiner Spoiler, demnächst wird man mich auch sehen in dieser Instagram-Story. Ich war nämlich gestern Abend, Donnerstag, bei denen. Und wir haben gekocht. Wir haben ein 3-Gänge-Menü an ihrem E-Bulli gekocht. Ein Camping-3-Gänge-Menü. Und das wird demnächst auch in eine Story verwandelt. Ich bin sehr, sehr stolz.
Ich schaue es mir auf jeden Fall an.
Rheinische Post heißt der Account. Sehr gut. So, Freunde, jetzt müssen wir mal über die Kommunalwahl sprechen. Wir haben euch ja schon die 4 OB-Kandidaten in Interviews ausführlich vorgestellt. Also die 4 aussichtsreichsten Kandidaten, wie man sagen muss. Die Leute, von denen wir wirklich glauben, es ist durchaus denkbar, dass die in die Stichwahl gehen oder vielleicht sogar das gar nicht müssen, sondern direkt mehr als 50% der Stimmen erhalten und OB werden. Die könnt ihr euch auch noch in diesem Feed anhören. Es gibt aber ja noch viel mehr OB-Kandidaten, Arne, ne? Die sind ja, es gibt ja zahlreiche. Sehr einher.
Ja, wir haben bei allen Wahlgängen eine Rekordzahl von Bewerber für die Kommunalwahl, die Zeichen für die Zersplitterung der Parteienlandschaft und vielleicht auch Zeichen, dass man in der Corona-Krise weniger Unterstützerunterschriften sammeln musste, um eine Kandidatur anmelden zu können als sonst. 15 Menschen wollen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin von Düsseldorf werden.
Das jetzt insgesamt mit den 4?
Insgesamt mit den 4 und das ist ein absoluter Rekord. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, bei 6 und auch das war schon Rekord. Oder vielleicht waren es auch 7, aber es auf jeden Fall war es nicht mehr als die Hälfte dessen, was jetzt ansteht. Und das ist schon noch ein Zeichen. Natürlich, ja, wie gesagt, dass die Politik da in der Beziehung echt etwas ausfranst, was die Parteien angeht.
Total witzig, wenn die sich zusammentun würden und irgendwie gemeinsame Projekte starten würden.
Ja, es kann ja nur einen geben.
Nee, klar, aber stell dir mal vor, die OB-Kandidaten würden zusammenkommen und sagen, hey, wisst ihr was? Wir machen das jetzt alle zusammen. Wir sind so 15 für Düsseldorf. Das ist eine echt große Band.
Ja, super.
Die brauchen einen Reisebus, um rumzufahren. So, okay. Ja, wie gesagt, die 4. Thomas Geisel von der SPD, Stefan Keller von der CDU, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Stefan Engsfeld von den Grünen, die haben wir euch schon vorgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir über alle anderen 11 noch reden? Das schaffen wir, glaube ich, gar nicht. Ne? Wir müssen da auch schon wieder da 7.
Ich mache dir einen Vorschlag. Ich sage dir nochmal eben 2 Sätze dazu, wie diese Wahl abläuft. Das müssen wir einmal noch kurz erzählen, warum die interessant ist. Und dann nehmen wir die Bildergalerie, die Oberbürgermeisterkandidatin in Düsseldorf, die habe ich im Handy schon auf. Und dann sage ich dir bei denen, wo ich was zu sagen würde. Und dann machen wir das so, ja?
Ja.
Also das Interessante an diesem Oberbürgermeisteramt ist, dass das direkt gewählt wird. Ne? Wir Düsseldorfer wählen also in einer Mehrheitswahl quasi den einen oder die eine. Und das heißt also, die Stimmen für die anderen verfallen, ne, in diesem Fall. Dann gibt es natürlich noch eine zweite Stimme, mit der Stadtrat zusammengesetzt wird. Aber das ist jetzt wirklich eine Direktwahl, weil eben dieses Amt an der Stadtspitze soll demokratisch besonders legitimiert sein, weil es über eine ziemliche Machtfülle verfügt. also ganz salopp gesprochen, es ist eher Donald Trump als Angela Merkel von der Machtfülle in diesem Amt, ne, vom System her.
Du willst jetzt sagen, mehr US-Präsident als Bundeskanzlerin.
Ja, mehr US-Präsident als Bundeskanzlerin, weil man da doch eine Menge selbst in die Hand nimmt. Man ist einerseits der Hauptverwaltungsbeamte, also im Grunde kann man sich jeden Schriftsatz in dem ganzen Rathaus mit seinen rund 10.000 Mitarbeitern kommen lassen und selber entscheiden. Man ist gleichzeitig der oberste Repräsentant der Stadt, kann also Bänder durchschneiden, Schecks übergeben und alles, was es so gibt an Repräsentation. Das ist super, super, super wichtig für die Politik, weil ein Besuch des Oberbürgermeisters, wir haben ja einen amtierenden Mann, Thomas Geisel von der SPD, adelt jeden Verein und adelt jede Veranstaltung und das ist ein Riesenpolitikum, wenn der OB irgendwo nicht hingeht oder wo der hingeht. Also das ist, da wird Politik auch gemacht mit. Und das ist eben deshalb ein ziemlich wichtiges Amt. Und es wird so gewählt am 13. September, wenn nicht ein Kandidat, du sagtest, es eben 50% der Stimmen auf sich vereint, was angesichts der Vielzahl der Kandidaten nicht besonders wahrscheinlich ist, gibt es 2 Wochen später eine Stichwahl. Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte das abschaffen wollen, ist aber vor Gericht gescheitert, weil man eben argumentiert, dass diese Stichwahl nochmal eine stärkere demokratische Legitimation verleiht, weil dann immerhin jemand über die Hälfte der Stimmen gekommen ist bei dieser Stichwahl.
Gut, und jetzt gucken wir uns die Bilderstrecke an, ne?
Ja. Also wir gucken uns die nicht an, ihr könnt ja nichts sehen.
Wir gucken die an. Die nicht. Aber ihr könnt die auch aufrufen. Ihr findet die auch, wenn ihr das bei uns googelt, findet ihr die ganz schnell. Da findet ihr übrigens auch die anderen Kandidateninterviews im selben Artikel.
Also es haben sich diesmal alle 6 Bundestagsparteien entschieden, jemand antreten zu lassen. Das war bei 2014 anders, da hatte die FDP keinen Kandidaten. Und auch Linke und AfD haben jemand aufgestellt. Und das hat auch strategische Gründe, die werden zwar nicht gewinnen, aber natürlich hast du dann ein Gesicht auf dem Plakat. Das ist auch ein Stück weit Selbstbewusstsein zu sagen, wir stellen jemand auf und es ist auch einfach mehr Sichtbarkeit. Ne? Also für die Linkspartei tritt Udo Bonn an, ein pensionierter, ich weiß gar nicht, was er beruflich war, alter Gewerkschaftler und der Chef des linken Kreisverbands tritt an. Und für die AfD ein Mann namens Florian Josef Hoffmann, der uns allen vorher völlig unbekannt war. Über den habe ich diese Woche ein Porträt geschrieben. Wir schreiben jetzt Porträts über die 6 Kandidaten der Bundestagsparteien. So beschränken wir das jetzt, weil wir jetzt nicht alle 15 nochmal groß vorstellen. Aber die haben wir jetzt nochmal vorgestellt, Herrn Bonn von der Linkspartei und jetzt auch Herrn Hoffmann, weil das doch natürlich nennenswerte Ergebnisse sind, die Parteien da auch erreichen.
Sollen wir kurz über die beiden mal reden?
Ja, können wir machen.
Okay, wollen wir mit Herrn Bonn anfangen? Ja. Also, hast du schon gesagt, alter Gewerkschafter, macht jetzt für die Linke auch total Sinn. Gibt es irgendwelche politischen Positionen, wo du sagen würdest, das sticht bei ihm besonders heraus, dass dafür steht er so ein bisschen?
Also, Linkspartei natürlich ist ganz stark auf das Soziale, auch wenn du das Wahlprogramm durchliest. Es geht sozial Wohnungen, bezahlbares Wohnen ist ein Riesenthema bei der Linkspartei. Da fordern die eben wirklich, dass die Stadt radikal in den Markt eingreift. Und das andere ist auch bei der Verkehrswende, hat die Linke so einen dezidiert sozialen Ansatz für kostenloser ÖPNV und auch eine etwas weniger forsche Haltung dem Auto gegenüber, weil man da auch bisschen, also einerseits doch sehr stark radikal für eine Verkehrswende ist die Linkspartei, andererseits ist da aber auch ein Ton drin, dass man sagt, naja, auch viele Menschen, die nicht viel Geld haben, fahren Auto und man muss auch aufpassen, dass man die jetzt nicht so schnell aussperrt. Da sind die, habe ich mich im Wahlprogramm lesen gewundert, doch etwas auch etwas wieder zurückhaltend. So, ansonsten Herr Bonn, ein sehr umgänglicher Typ, glaube ich auch ganz gut mit der SPD vernetzt, man kennt sich aus Gewerkschaftskreisen und ist keiner, der OB ernsthaft glaubt werden zu wollen. Ist auch ein bisschen, glaube ich, zur Kandidatur getragen worden, weil die haben gerade sehr starken Generationenwechsel in der Linkspartei. Die haben fast die gesamte Ratsfraktion aus Altersgründen abgesägt jetzt und treten mit einer total jungen Truppe an. Und Herr Bonn ist so ein bisschen da auch Elder Statesman, glaube ich, und ist da nochmal angetreten für dieses Amt. So würde ich das alles einschätzen.
Stichwort Umgänglichkeit. Wie würdest du denn Herrn Hoffmann von der AfD da so von einer Skala von 1 bis 10 einschätzen?
Herr Hoffmann ist sehr umgänglich von der AfD. Ich habe länger mit ihm, ich habe 2 längere Gespräche mit ihm geführt, ein langes Telefonat und ein persönliches Treffen. Und ich habe x Mails mit ihm hin und her geschrieben. Er ist sehr, sehr umgänglich, sehr, sehr freundlich, geht sofort ans Telefon, schickt einem auch alle Infos sofort zu, die man haben möchte. Also absolut umgänglich.
Nicht so der Kalbitz-Typ, der einmal so mächtig auf die Mailsbox oder so.
Begrüßung auch nicht zugeschlagen. Das ist sehr gut. Den AfD-Kreisen ja heutzutage einiges.
Aber ich habe dein Porträt entnommen. Er hat dir forsch die Hand entgegengestreckt, was ja heutzutage auch nicht mehr so normal ist.
Ja, das sieht natürlich sofort auf. Ich habe mich mit ihm, wie gesagt, in Oberkassel in einem Café getroffen, weil er da auch wohnt und wir uns doch mal einmal sehen wollten. Und er streckte mir die Hand entgegen. Wenn man seinen politischen Hintergrund kennt, weiß man auch warum. Ich habe ihm die Hand nicht geschüttelt, da ich momentan keinen Menschen aus Corona-Gründen die Hand schüttel. Aber ich fand es sehr interessant, weil allein dieses Bild total ungewöhnlich ist. Also mir hat lange keiner mehr die Hand entgegengestreckt.
Ja, und Herr Hoffmann hat eine etwas spezielle Haltung zum Thema Corona. Der glaubt nämlich, dass das kein Virus ist, das halt auftaucht und man jetzt bekämpfen muss, sondern wie würdest du es umschreiben?
Ja, jetzt werden wir mal etwas ernster. Herr Hoffmann ist 73 Jahre alt, ist Jurist und hat schon länger sehr spezielle Haltung. Man findet einiges über ihn in der Presse, weil er hat einen Think Tank mal irgendwann gegründet, weil er glaubt, dass Kartelle gut für die Wirtschaft sind. Also eine Außenseiter-These. Und ja, jetzt hat er wirklich extreme Außenseiter-Thesen. Er ist politisch absolut voll auf so einer Verschwörungstheoretiker-Linie im Internet. Also im Internet im Sinne von, was in einschlägigen Kreisen im Internet so zu lesen ist. Also er hält Corona für eine absolute Übertreibung, fordert ein sofortiges Ende der Schutzmaßnahmen. Er glaubt, dass die Corona-Schutzimpfung dazu dienen soll, unsere Gene zu verändern und uns einen Chip zu implementieren, damit dann über die 5G-Masten, 5G, dieser neue Mobilfunkstandard, die Menschen ferngesteuert werden können. Und dahinter soll Bill Gates stecken. Er glaubt, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, sondern dass das eine Angstgeschichte ist, die erzählt wird, um die Atomenergie zu stärken, etc. pp. So, und wir sind da also auch mehrere Themen durchgegangen. Es endet irgendwie immer bei großen Verschwörungen. Also, und das ist auch, ja, da fühlt er sich auch im Porträt nicht falsch dargestellt. Es ist so, er wittert irgendwo große weltweite Verschwörungen. Und das sind alles diese Dinge, die man jetzt natürlich mal gut kennt im Umfeld dieser Corona-Rebellen-Demos, wo er auch Stammgast ist. Also, er ist da auch immer samstags bei, wenn dann diese Corona-Rebellen sich treffen.
Was hätte man denn von ihm für Düsseldorf zu erwarten?
Ja, bei Düsseldorf hat er sehr wenig geredet angesichts der globalen Ausmaße der sonstigen Themen. Da habe ich also wirklich auch richtig nachfragen müssen. Er will logischerweise den Ausbau von 5G stoppen. Das erklärt sich durch das, was ich gerade erzählt habe. Er will Radwege will er in großem Maße streichen, weil er meint, der Autoverkehr ist das Rückgrat der Wirtschaft.
Das ist eine originelle Position. Radwege streichen, das will nicht mal die CDU.
Nee, da ist die AfD insgesamt. Also wenn die einzige Partei, die wirklich so richtig deutlich gegen Verkehrswende polemisiert. Und ja, ansonsten will er den Süden der Stadt kulturell stärken. Das waren jetzt so die Schlaglichter.
Okay, belassen wir es doch mal dabei. Wer von den übrigen fiel dir denn noch besonders auf? Also was ich muss sagen, so namentechnisch, es gibt natürlich ein paar, die sind schon länger in der Politik bekannt. Es gibt ein paar, da habe ich den Namen in meinem ganzen Leben noch nicht gehört und ich glaube auch, das liegt nicht an mir. Also ein Name, der mir jetzt aufgefallen ist, zum Beispiel Marc Uliak von der Piratenpartei, saß mal im Landtag. Den kenne ich auch so ein bisschen aus den Düsseldorfer Kontexten. Der hört, glaube ich, möglicherweise auch den Rheinpegel, weil ich mich immer mal wieder und unsere anderen Podcasts, weil ich immer mal wieder Tweets-Reaktionen von ihm bekomme. Also irgendwie, der ist mir so im Düsseldorfer Kontext schon mal untergekommen.
Wer das denn? Ich bekomme ständig Tweets von der Piratenpartei. Ich weiß aber gar nicht, wer dahinter steckt.
Achso, das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal mit ihm Kontakt gehabt, nachdem die Piratenpartei getwittert hat. Also habe ich die Vermutung, er weiß zumindest davon.
Also, schöne Grüße von hier aus. Ja, Marc Uliak, früherer Landtagsabgeordneter, Kandidat für die Piraten. Die haben ja noch immer einen Ratsherrn in Düsseldorf und ja, werden wir sehen, ob es dafür noch reicht. Es gibt ja keine Sperrminorität für den Stadtrat, deswegen ist dieser Stadtrat für kleine Parteien sehr interessant. Man kriegt mit relativ wenig Stimmen zumindest eine Person da noch rein und darauf hoffen echt viele kleine Parteien. Auch da gibt es eine Rekordzahl von 16 Parteien, die antreten.
Wie sieht's aus mit dem Republikaner?
Ja, der sitzt schon im Stadtrat, ist ein altbekanntes Gesicht. Republikaner haben einen unheimlich hohen Etat offensichtlich für Plakate. Ich habe das Gefühl, die haben die halbe Stadt zuplakatiert. Anders als die AfD, die ich kaum gesehen habe. Der Süden ist voll mit Republikanern. Auch die Ausfahrt Richtung A46 durch Unterbach finde ich unheimlich viel. Ja, Herr Maniera sitzt im Stadtrat, sagt nichts, außer einmal im Jahr hält er eine Haushaltsrede, wo er Positionen vertritt, die man von Republikanern eben erwartet und tritt auch jetzt zum, glaube ich, zweiten Mal als OB-Kandidat an.
Dann habe ich gesehen, Michael Baumeister, ein parteiloser Einzelkandidat. Das ist ja auch mutig. Wie kommt das denn zustande?
Ja, das ist der Mann, der uns die meisten Rätsel aufgegeben hat, weil wir ihn alle noch nie gehört haben. Ich habe selber mit ihm telefoniert und eine Kollegin hat auch ein Porträt über ihn geschrieben. Also der Mann ist Gastronom und zwar bei der Vereinsgaststätte eines Vereins, ich glaube TUS Nord in Unterrad. Und hat sich überlegt, nachdem er beim letzten Mal sah, dass der nackte Cowboy ja angetreten ist bei der Wahl 2014, dieser Straßenmusiker, der, glaube ich, jetzt irgendwie auf Mallorca sich umtreibt, der immer nur mit Tanga und Gitarre unterwegs war,
so als Spaß. Und Hut, sonst würde man ihn nicht als Cowboy erkennen.
Der ist, glaube ich, für die marxistisch-leninistische Partei angetreten 2014, hat er sich gesagt, das könnte ich auch machen, will aber kein Spaßkandidat sein, sondern sagt irgendwie, er hat so viele gute Ideen, er möchte selber... Er traut sich das Amt irgendwie zu, auch wenn er keine Ahnung hat. So. Und ich habe es auch nicht durch politisch besonders, also gar nicht durch politisch radikale Positionen aufgefallen, sondern ist irgendwie Idealist, kommt aus dem Nichts und lässt sich auch von der ziemlichen Chancenlosigkeit einer Kandidatur ohne irgendwie einen Apparat dahinter nicht abschrecken.
traust du ihm die 50 plus X zu?
Ich denke eher, dass es bei 50 Stimmen plus X werden wird, aber ich bin immer sehr schlecht im Prognosen abgeben, deswegen bin ich da mit Vorsicht zu genießen.
Sehr gut. Dann haben wir Dominique Mirus, die kennt man auch aus diesem Podcast, die habe ich nämlich auch mal interviewt, von der Partei, P-A-R-T-E-I, die Satirepartei, die verschiedene Dinge für Düsseldorf möchte, als allererstes mal Düsseldorf umbenennen, weil sie findet, ein Dorf ist dieser Stadt nicht angemessen. Wer immer wieder irgendwie mir vor die Flinte läuft, ist die Sportpartei, von der ich nicht so sicher bin, ob sie Sport abschaffen oder Sport gut findet.
Was sie will. Ich verstehe die auch nicht so richtig. Die sind, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Düsseldorfer Gründung und sind vor allem oben Gerresheim, meine ich, sitzen die mit in der Bezirksvertretung und also offiziell wollen die den Sport fördern. Aber jetzt so richtig, ich hatte wenig Berührungspunkte und weiß auch nicht, wie die wirklich einzuschätzen sind. Ich fand die bis jetzt eher immer so eine von vielen obskuren Kleinparteien, die hier in der Stadt so rumrennen.
Dann gibt es auch die Tierschutz hier.
Ja, das ist ein ganz, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Claudia Krüger tritt an für Tierschutz hier. Die Frau sitzt schon im Stadtrat, aber sie ist gewählt worden 2014 für die Tierschutzpartei, die sie inzwischen entlassen hat. Und sie gehört so zum Umfeld von Thorsten Lemmer, diesem früher bekannten Neonazi, der inzwischen angeblich oder nach eigenen Aussagen mit der Szene abgeschlossen hat und bis vor kurzem Fraktionsgeschäftsführer der Wählergruppe Freie Wähler war im Stadtrat, und der hat so eine Neigung dazu, mit so einem Kreis von Leuten, um sich zu versammeln, die in diversen Konstellationen wieder auftauchen. Also er ist zum Beispiel, glaube ich, auch der für den Wahlkampf jetzt von Tierschutz hier verantwortlich, Herr Lemmer. Und Frau Krüger ist also auch eine alte Bekannte aus diesem Lemmer-Umfeld, tritt jetzt für eine neue Partei an, weil dieses Thema Tierschutz, beim letzten Mal hat es auch geklappt, immerhin, dass sie damit einen der 82 Plätze gekriegt hat. Ne?
Aber nicht den Platz des Oberbürgermeisters wahrscheinlich. Nein. Oder der Oberbürgermeisterin. Und dann gibt es noch zwei Kandidaten, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, die sich so ein bisschen aus diesen neuen sozialen und politischen Bewegungen speisen, die so in den letzten beiden Jahren, würde ich sagen, enorm an Boden gewonnen haben. Auf der einen Seite gibt es die jüngste, glaube ich, OB-Kandidatin mit 23 Jahren, eine Studentin namens Celine Koldewe, die für die Klimaliste Düsseldorf antritt. Die aus der Fridays for Futures-Bewegung hervorgegangen ist. Da kann man sich wahrscheinlich denken, in welche Richtung es da geht.
Ja, das ist ganz interessant. Die Fridays for Future, klar, ist natürlich eines der Themen politisch gewesen, wo letztes Jahr unheimlich Dynamik drin war. Und einerseits versuchen logischerweise die Grünen, sich dieses Potenzial zu schnappen. Die Grünen haben sich an Land gezogen. Lukas Milcharek, das ist einer der Sprecher hier gewesen, der so prominent aufgetreten ist von Fridays for Future und auch für den Jugendrat.
Und der steht auf Listenplatz 2, also gar nicht...
Listenplatz 2 getan immerhin. Und dafür also einen der Fraktionssprecher Norbert Czerwinski, ein ganz verdienter Ratsmann der Grünen, ist also freiwillig ein Stück zurückgetreten, damit Herr Milcharek da nach vorne gehen konnte. Das ist sicherlich auch ein Signal in Richtung der jungen Wähler, zu sagen, wer Fridays for Future will, wählt Grün. Ja, aber Fridays for Future will das gar nicht komplett. Die haben stattdessen also auch diese Klimaliste, das gibt es in ganz Deutschland, in Düsseldorf angemeldet, und auch eine Frau, die als Oberbürgermeisterkandidatin antritt mit dem schönen Namen Celine Koldewe. Und die stehen irgendwo politisch, ja, ich glaube recht, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, recht nah bei den Grünen. Ich würde sagen, etwas links von den Grünen vielleicht, oder etwas ein härter ökologischer Kurs als die Grünen. Aber sind sicherlich, speisen sich da aus demselben Milieu.
Und dann gibt es noch eine der zahlreichen proeuropäischen Bewegungen, die so aufgepoppt sind. Volt, V-O-L-T. Und da tritt Marc Schenk an, der 60 Jahre alt ist, ein Unternehmensberater. Und da habe ich mich dann ehrlich gesagt gefragt, mit einem europäischen Thema einer Kommunalwahl antreten, gar nicht so unriskant.
Ja, total. Ich nehme die Sache sehr ernst. Sie hat auch schon verschiedene, die jetzt mit ihm zu tun nehmen, die Sache sehr ernst, haben viele Ideen. Was ich ganz charmant übrigens finde, auch an den Wahlplakaten, ist, dass sie so ein bisschen auch Werbung damit machen. Man könnte sich aus anderen europäischen Städten mal was abschauen. Ne? Ich finde das ja so eine, sagen wir mal, globale Perspektive von Kommunalpolitik, finde ich ja zum Beispiel erstmal ganz charmant, zu sagen, gucken wir uns doch mal Best Practice aus anderen Städten ab. Ist dann immer sehr schwer, sowas zu übertragen. Das scheint so ein Link zu sein. Ansonsten keine Ahnung. Ja, kommen aus dieser europäischen Bewegung, keine Ahnung, wie interessant das bei einer Kommunalwahl ist. Aber meinen das ernst und wollen sich auch, glaube ich, etwas breiter aufstellen, als immer nur dieses Europathema zu haben.
Jetzt haben wir doch noch einen vergessen, Hans-Joachim Grumbach von den Freien Wählern. Bei den Freien Wählern weiß ich ja ehrlich gesagt immer gar nicht so richtig, wofür die stehen. Ist das unterschiedlich, je nachdem, wo man sich gerade befindet, oder kann man das irgendwie einordnen?
Also diese Düsseldorfer Freien Wähler, glaube ich, pflegen einen sehr, sehr geringen Draht zu den in Bayern starken Freien Wählern. Da sind die ja so eine CSU-Konkurrenz. Hier die Freien Wähler, wie gesagt, dahinter steckt eben dieser Thorsten Lemmer als Fraktionsgeschäftsführer. Und also die haben eine völlig obskure Zusammensetzung einer Fraktion. Also wenn man drei Leute zusammenkriegt im Stadtrat, darf man eine Fraktion bilden. Das ist finanziell sehr interessant. Dann kriegt man also auch einen Fraktionsgeschäftsführer. Und diese Fraktion ist zusammengestellt worden. Es ist einem, der für die Freien Wähler reingewählt wurde, einem, der für die AfD gewählt wurde und dann zu den Freien Wählern gewechselt ist, und dieser Name von der Tierschutzpartei. Also das sind drei verschiedene Parteien, jetzt eine Fraktion. Ja, und die Freien Wähler treten jetzt auch wieder mit jemand da an. Und Spitzenkandidat für den Rat ist besagter Thorsten Lemmer. Und wollen, glaube ich, dann da auch wieder offensichtlich irgendwie ein Bündnis zusammenschmieden, das so reicht, dass sie da immerhin die Fraktionsstärke erreichen. Wofür die politisch hier stehen, ich lese es dir durch. Ich sehe nicht so ein richtiges Profil. Ich finde auch nicht, dass sie im Rat jetzt besonders durch eine politische Richtung aufgefallen sind, sondern eher durch einige, finde ich, relativ Gaga-Aktionen, wie ich erinnere an die Sondersitzung des Stadtrats zu der Frage, ob das Riesenrad auf dem Corneliusplatz schädlich für Vögel ist. Also wurde der gesamte Stadtrat für eine 10-minütige Sondersitzung zusammengerufen. Das beruhte auf dieser Fraktion. Es gab mehrere so Vorfälle, wo man so denkt, naja, also ist das jetzt wirklich in dem, was es an Aufwand kostet, so sachdienlich? Aber gut, so ist das in Demokratie.
Konstruktive Politik. Zumindest kann man nicht sagen, dass man in Düsseldorf keine Alternative hätte. Also man kann auf jeden Fall, glaube ich, ungefähr jeder Mensch kann wahrscheinlich irgendjemanden von denen finden, von den 15, die man mal wählen könnte als OB, oder?
Absolut.
Also nicht wählen geht eigentlich nicht.
Nicht wählen geht nicht. Und wie gesagt, das ist ganz interessant, das ist der erste Wahlgang und dann gibt es eben auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen zweiten Wahlgang und dann werden ja eben die Leute nochmal neu verteilt. Also das letzte Mal 2014 beim ersten Wahlgang ja Dirk Elbers, der damalige Amtsinhaber von der CDU, noch vorne und im zweiten Wahlgang wurde er dann von Thomas Geisel überholt. Also da zwischen Wahl und Stichwahl ist eine ziemliche Dynamik drin. Ich bin sehr gespannt, wer da überhaupt reinschafft diesmal und was dann draus passiert.
Ist nicht mehr lange hin, Freunde. 13. September. Wenn ihr es euch noch nicht in den Kalender geschrieben habt, dann tut es bitte jetzt oder macht schnell Briefwahl und dann könnt ihr das wieder vergessen. Und dann müsst ihr natürlich am 13. auf jeden Fall aufmerksam auf unsere Berichterstattung gucken. Da erfahrt ihr natürlich, wer das Rennen gemacht hat oder zumindest bei wem es gut aussieht. So, Arne, und jetzt müssen wir noch ganz schnell einen Schlenker machen ins kulturelle Leben dieser Stadt. Das mit dem Theater und Oper. Ich muss ja sagen, ich bin schon vor der Corona-Krise viel zu selten hingegangen und habe dann irgendwie gedacht, puh, irgendwie entlastet mich Corona ehrlich gesagt auch so ein bisschen von diesem schrecklichen Gefühl, was ich ständig habe. Ich müsste doch eigentlich wirklich mal wieder ins Theater oder in die Oper gehen. Es hat mich irgendwie ein bisschen erleichtert und mein schlechtes Gewissen entlastet, aber leider oder schön, man kann jetzt wieder, demnächst könnte man es mal wieder tun, aber muss dann ein bisschen andere Regeln befolgen.
Das ist ja das Schöne an der Pandemie, man hat nicht mehr den Stress, dass man nachts irgendwie noch ausgehen muss zu später Stunde oder ins Theater, man darf einfach zu Hause bleiben.
So kann man es auch sehen. Du hast ja mal angeguckt, wie es aussieht. Es gibt ja recht strenge Regeln. Ich weiß das, weil ich ja selber ein bisschen Musik mache und festgestellt habe, eine Bandprobe ist nicht so einfach zu bewerkstelligen, wenn man nicht ein sehr großes Schloss mit einem sehr großen Ballsaal besitzt, in dem man diese Probe durchführen kann, weil die Abstandsregeln einfach immens sind. Vielleicht fangen wir mal mit den Künstlern an. So ein Opernsänger, so ein Bläser im Opernorchestergraben, was muss der denn beachten?
Also die Oper trifft es am stärksten, weil eben Musik machen vom Ausstoß des Atems und der Aerosole eben nochmal stärker gewichtet wird als das reine Sprechtheater, wobei die auch Tiere spucken, teilweise die Schauspieler auf der Bühne. Opernsänger müssen auf der Bühne 3 Meter zueinander Abstand halten, wenn sie Richtung Publikum singen. Und natürlich ist auch das Publikum entsprechend im Abstand postiert. Wenn sie einander ansingen, müssen sie sage und schreibe 6 Meter Abstand halten. Das bedeutet also, große Liebesszenen sind da auf der Opernbühne gerade, außer du findest Familienmitglieder, die dürfen natürlich sich näher kommen, relativ schwer zu inszenieren. Also ich erinnere mich, die Tonhalle hatte Frühsommer ein Stück, das so über Video gestreamt wurde mit 2 Darstellern, die sich nahe gekommen sind. Das war wirklich ein Ehepaar. Also das ist dann nicht schlecht. Ja, und bei den Musikern ist es so, da gelten die 1,5 Meter, außer bei Bläsern, weil die natürlich ziemlich durch die Gegend pusten. Und die müssen 2 Meter wegbleiben. Was wahrscheinlich auch die Streicher freut, die sind immer die lauten Trompeten ertragen müssen, die davor sitzen.
Aber wenn man sich vorstellt, wie eng das in so einem Orchestergramm ist, ne, dann fragt man sich schon, wie die das hinkriegen.
Also die Oper hat den gesamten Spielplan umgeschmissen, weil sie sagte, du kannst jetzt hier La Traviata kannst du gerade nicht inszenieren, also gerade bei Stücken, die auch einen großen Chor dabei haben und ein großes Orchester und so. Und der Orchestergraben ist ja sowieso ein Politikum, weil der relativ klein ist und die Bühne auch relativ klein ist. Das kannst du gar nicht umsetzen. Die Oper hat ja eben Stücke rausgesucht, wo du entsprechend der Corona-Regeln das du umsetzen kannst. Und sogar das Ballett ist, also natürlich ist auch das Ballett betroffen und da hat man Kleingruppen gebildet. Also da ist es so, dass jetzt die Balletttänzer wirklich in bestimmten Gruppen auf Distanz bleiben, auf der Bühne und auch bei den Proben, damit man nicht so eine große, nicht so eine große Menge von Menschen hat, die immer wechselt.
Bei den Zuschauern ist natürlich klar, Abstand halten ist angesagt. Das heißt, nicht jeder Sitz wird besetzt werden.
Genau, also die haben im Schauspielhaus ganz pragmatisch jede zweite Sitzreihe rausgenommen und auch in der Oper jede zweite Sitzreihe gesperrt. Und man sitzt auch nicht innerhalb der Reihe nebeneinander, außer man ist eben eine Haushaltsgemeinschaft, eben eine Familie. Zum Beispiel ein Ehepaar darf natürlich nebeneinander sitzen, aber dann bleiben, ich glaube, zwei Plätze frei, bis dann der nächste kommt. Und das ganze Zuschauererlebnis ist völlig anders. Es gilt Maskenpflicht bis auf den Platz. Also während der Aufführung darfst du die Maske absetzen. Wobei hier der Leiter des Gesundheitsamts bei uns in der Zeitung heute sagt, lass sie doch besser auf. Wenn man sie in der Schule tragen soll, in der Bahn, sollte man sie auch in der Oper tragen. Das macht schon Sinn. Die Stücke sind verkürzt, in der Oper nicht mehr als 90 Minuten, damit man nicht zu lange in einem Raum ist. Der Raum muss belüftet werden. Es gibt logischerweise hinterher kein Get-Together im Foyer.
Keine Pausen auch.
Es gibt extra keine Pausen, damit sich die Leute nicht im Klo so stapeln. Also es ist echt nicht der Theaterbesuch, den wir noch im Januar genossen haben, als wir zum Beispiel diese wunderbaren Premieren im Zuge des Schauspielhausjubiläums hatten, an die ich ja dann schon zwei Monate später sehnsüchtig zurückdachte, weil es fast das letzte Mal war, dass ich auf so groß aus war abends. Wäre das Festjahr gewesen, ja? Es sollte endlich die Sanierung fertiggestellt werden. Wir sollten ja ein Weltklasse-Theaterfestival kriegen. Theater der Welt ist natürlich alles abgeblasen worden. Also das ist deprimierend und auch die Privattheater, ich es vergesse, machen natürlich alle wieder auf, was wir da so haben, von Apollo bis Tanzhaus und FFT und Theater an der Kö. Komödien macht etwas später auf, weil die irgendwie Probleme mit ihrem Hygienekonzept hatten. Und keiner weiß, muss man zum Abschluss sagen, die große Frage, wie zieht das Publikum mit? Haben die Leute schon Bock, wieder in einem Innenraum sich Kultur anzugucken? Oder sagen die alle lieber Netflix und chill noch?
Ja, bevor wir jetzt den Sack zumachen, ein Aspekt dieses Themas fand ich noch wahnsinnig interessant, nämlich das Kinder- und Jugendtheater, wo ja teilweise ganz kleine Kinder ins Theater gehen. Und den muss man ja wahrscheinlich auch erstmal erklären, wie das da funktioniert.
Ja, der Intendant ist oder Leiter des des jungen Schauspiels an der Münsterstraße, Stefan Fischer-Feld, sagt bei uns da in der Zeitung auch, die wollen richtig den jungen Zuschauern auch erklären, wie sich das Leben im Theater geändert hat und eben da Corona zum Thema machen und hoffen auch, dass ein gewisser Austausch auch möglich ist, weil das natürlich auch für Kinder und Jugendliche gerade eine total ungewöhnliche und auch belastende Situation ist. Und auch in der Oper, was ganz interessant ist, gibt es eben auch einen Liederabend, der auch die Rückeroberung der Bühne in der Pandemie so künstlerisch zum Thema macht. Das ist natürlich so, Corona kann natürlich auch das Geschehen auf der Bühne jetzt künstlerisch mitbestimmen. Das ist natürlich auch ein total spannender Ansatz.
Wollen wir jetzt einen Burger essen?
Unbedingt.
Super. Wir sind ja nicht umsonst bei Iron Beef. Deswegen hört man auch im Hintergrund die ganze Zeit R&B-Musik. Wow, was haben wir hier?
Wir haben hier den Sujuk Montana, Sujuk Ei, Käse, Salat, Sesambrot
und Beef.
Genau, Beef und der Hot 16 mit Jalapenos, hausgemachte Soße, Pommes und Mayo.
Dankeschön.
Dann lasst es euch schmecken.
Ja gut, das freut mich. Das ist, ohne Arroganz zu klingen, sehr oft.
Ne? Du schreibst hier auch Best Burger in Town. Das ist genau, natürlich, das ist also arrogant will ich jetzt nicht sagen, aber...
Das ist bewusst, weil wir wissen, was wir kennen. Ne?
Ja, okay. Was könnt ihr denn?
Wir machen die besten Burger in Town.
Was an denen am besten? Was macht die zu den besten?
Weil wir eine eigene Kreation haben. Wir haben eigene hauseigene Soßen. Wir haben hauseigene Buns, die frisch geliefert werden von einem regionalen Bäcker. Unser Fleisch wird separat gewürzt und auch frisch, also auch regional. Und deswegen sind wir definitiv auch... die Besten, unserer Meinung nach. Ne?
Okay. Erzähl mal ganz kurz, wo wir hier sind. Euch gibt es ja noch nicht so lange. Wie seid ihr hergekommen?
Wir sind heute hier in Düsseldorf-Bilk. Das ist unsere dritte Filiale, die wir geöffnet haben. Die erste Filiale war in Duisburg. Vor 3 Jahren habe ich damit angefangen. Dann ging es Richtung Krefeld. Und ich habe damals immer gesagt, mein großer Traum ist Düsseldorf. Ja, und hier bin ich.
Cool. Und was sind so deine Pläne für die Zukunft? Was willst du hier erreichen?
Also ich möchte auf jeden Fall konkurrenzfähig sein. Also ich habe eine Begeisterung und zwar war ich jahrelang Arbeitnehmer. aber gab mich nicht damit zufrieden, weil ich einen kreativen Kopf habe. Ich mache Sachen auf jeden Fall, die nachhaltig sind und die einen Wiedererkennungswert haben. So, warum R&B, Rhythm and Beef? Man sieht es auch in den Burger-Kreationen und die ausgefallenen Namen, die ich mir damals ausgesucht habe, wie The Beef IG, die Rocklegende Kurt Cobain und so weiter und so fort. Das habe ich bewusst gemacht, damit die Leute hier wieder nicht nur leckeres Essen finden, sondern ein Konzept finden und für ein paar Minuten auf einen guten Geschmack kommen, aber auch wir den Menschen die Möglichkeit zu geben, weg vom ganzen Stress zu kommen, ne? Like American Style ein bisschen nach Deutschland zu bringen. Und das ist der Unterschied zwischen anderen. Wir haben preis-leistungstechnisch sind wir auch human. Das ist bewusst so. Wir haben uns gedacht, so gerade die Jugend wollen wir ansprechen. Ja? Und die Jugend hat jetzt, ist klar, ne? Wir waren alle mal jung und jetzt nicht so dick in der Tasche. Deswegen haben wir uns gesagt in der Kalkulation, dass wir da ein bisschen human bleiben und dass wir da auf jeden Fall zusehen, dass die Jugendlichen uns öfters besuchen, aber auch die älteren Personen, ne? Die älteren Personen, die sich gerade damit identifizieren können, mit den 80ern, 90ern, ne? The Beef IG sagt ja schon alles, das ist Notorious B.I.G. Und das ist unser doppelter Burger, ne? Wer weiß, wie der gute Herr damals aussah, weiß, warum der Burger so heißt. Das ist für den großen Hunger. Und genau, und das haben wir uns halt, habe ich damals alles in ein Konzept reingepackt und es funktioniert. Ne, es funktioniert und deswegen haben wir uns, haben wir allen Mut zusammengenommen und sind jetzt in Düsseldorf. Ne?
Prima, vielen Dank und ja, danke für den leckeren Burger.
Kein Problem, immer wieder gerne.
Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/Düsseldorf.